zuhören, um zu verstehen und nicht zuhören, um eine Antwort finden zu wollen. Was ich ganz oft wahrnehme ist, wir haben da ein Problem. So, wir haben jetzt das Problem schon erkannt und können wir jetzt mal die Lösung haben, ja? Wo ich immer sage, das Problem ist erstmal nur das, was wir oben sehen. Und wir müssen erst einmal zuhören, Verständnis aufbauen und gucken, was ist noch da, was wir noch nicht wissen.
Herzlich willkommen bei Scharf und Sinnig. Entscheidendes für Entscheider mit Jörg Schleburg und Dr. Simon Mamerow.
In der heutigen Episode sprechen wir darüber, warum Führung der entscheidende Hebel für Veränderung ist. Wie schaffen es Führungskräfte, Orientierung zu geben, Teams zu stärken und echte Veränderungen anzustoßen? Dazu haben wir Romy Möller eingeladen, die Führung neu denkt und mit uns teilt, warum Zuhören, Empathie und Selbstreflexion heute wichtiger sind denn je. Liebe Romy, was braucht es aus deiner Sicht, damit Führung nicht nur funktioniert, sondern inspiriert? Und warum beginnt Veränderung immer bei uns selbst? Wir werden es herausfinden, jetzt und hier bei Scharf und Sinnig. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, lieber Simon, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Scharf und Sinnig. Wir haben es Mittwoch, den 7. Mai, 21 Uhr und 12 Minuten. Es ist die klassische Uhrzeit bei uns beiden, Simon, für die Podcastaufnahme. Und auch heute leistet uns wieder jemand Gesellschaft. Und das zu einem Thema, mit dem jeder schon mal zu tun hatte. Ich bin mir sicher, dass jeder und jede von uns schon mal Erfahrung mit Führung gemacht hat. Ganz egal, ob aktiv als Führungskraft oder passiv als Teil eines Teams. Manche dieser Erfahrungen sind inspirierend und andere eher abschreckend. Bei mir war es Letzteres. Schlechte Führung war einer der Gründe, warum ich später von Volta gegründet habe. Weil ich gesehen habe, wie viel Potenzial dadurch verschenkt werden kann. Und deshalb freuen wir uns heute auf jemanden, mit dem wir genau über dieses Thema sprechen können. Romy Möller war Lehrerin in Thüringen, NRW und Berlin. Dann wechselte sie in die Unternehmenswelt, war Projektleiterin in einem großen Schulbuchverlag und coacht heute Führungskräfte und Teams aus Wirtschaft, Bildung und Verwaltung. Sie nennt sich selbst eine Rebellin, nicht weil sie ständig aneckt, sondern weil sie unbequeme Fragen stellt und weil sie lieber Dinge in Bewegung bringt, als sich mit dem Status quo zufrieden zu geben. Romys Motto ist: starkes Ich, starkes Team, starke Gesellschaft. Heute sprechen wir mit ihr über Selbstführung, neue Arbeitswelten und darüber, warum echte Veränderung immer innen anfängt. Liebe Romy, herzlich willkommen bei Scharf und Sinnig. Wie schön, dass du heute da bist.
Lieber Simon und Jörg, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Sehr, sehr gerne.
Ja, hallo Romy.
Unsere erste Standardfrage ist eigentlich immer: War das Intro so korrekt? Hast du noch etwas anzumerken? Willst du noch etwas ergänzen oder korrigieren?
Ich dachte in dem Moment, super, nehme ich auf, schreibe ich überall hin, perfekt zusammengefasst.
Ach so, ja geil. Ja bitte, bitte gerne. Freut mich. Wir reden heute unter anderem über Führung. Ich habe es gerade schon mal so angekündigt. Es ist ja eigentlich so ein Buzzword, alle reden über Führung, 500 Millionen Google-Einträge, behaupte ich einfach mal. Warum glaubst du, dass es gerade jetzt vielleicht so wichtig ist, darüber zu sprechen?
Ich glaube, du hast es selber schon so ein bisschen ja auch im Intro gesagt, dass du selber von deiner Führung ja so geprägt worden bist, dass du deine eigene Agentur gegründet hast. Und ja. Ich bin, das hätten wir vielleicht noch ergänzen können, sehr Impact getrieben. Also ich frage mich immer, wo habe ich eigentlich den größten Hebel zur Veränderung? Und es zeigen uns diverse Studien, und wir kennen, glaube ich, alle den Satz, Menschen verlassen nicht das Unternehmen, sondern Menschen verlassen die Führungskräfte. Und deshalb ist für mich Führung kein Buzzword, sondern einfach der größte Hebel, um jetzt was zu verändern. Und wenn wir uns Politik, Gesellschaft, alles, was so gerade passiert, wir brauchen nicht die ganzen Nachrichten hier aufzählen, angucken, müssen wir einfach gucken, wo sind eigentlich die größten Hebel. Ich will nicht sagen, dass wir nicht kleine Hebel bedienen können, aber ich möchte genau daher ansetzen.
Hat sich da deiner Meinung nach in den letzten Jahren etwas verändert? Weil es ist ja viel Bewegung, irgendwo viel Dynamik da, viel Veränderung, gesellschaftliche Veränderung, Veränderung von außen. Ist da mehr passiert? Also ist da vielleicht nicht mehr so viel Rücksicht auf Führung genommen worden? Vielleicht angefangen mit Corona oder ganz im Gegenteil? Wie ist da deine Erfahrung?
Also ich spreche jetzt nur aus meiner Erfahrung.
Bitte gerne.
Das ist mir immer ganz, ganz wichtig, dass das nicht eine allgemeine Aussage ist. Nur was ich beobachtet habe, ist schon, dass wir eine starke Veränderung in Führung hatten. Ja, mhm. Dass wir von diesem sehr stark Kontrolle, Hierarchie hin zu Empathie ist wichtig, Emotionen sind wichtig, mehr Selbstorganisation, Empowerment.
Also positiv.
Ja. Ja,
aber?
Und gleichzeitig, ich sag selten aber, ja. Ich versuche es immer zu vermeiden, weil, ja. Auch das habe ich heute in einem Teamworkshop wieder gemerkt, wie viel Sprache bewirken kann, ja, und da hätten wir auch wieder Impact.
Sehr gut.
Und gleichzeitig merke ich jetzt gerade in dieser krisenhaften Zeit, dass alle verunsichert sind und wir lesen es ja, zurück ins Office und Führungskräfte müssen wieder da sein und es müssen wieder mehr Ansagen gemacht werden. Und ich glaube, wir sind von dem Alten, und ich will nicht alt mit schlecht bezeichnen. Das wird immer ganz oft so, wenn wir von alt und neu reden, entsteht gleich so, ah, das Alte war schlecht. Stimmt nicht. Aber ich glaube, wir sind in der Transformation gewesen und wir waren noch in so einer Übergangsphase, in dem, wie kann Führung eigentlich aussehen? Wie können wir eigentlich Selbstorganisation machen? Ah, es knirscht noch. Und da ist jetzt so viel Verunsicherung in der Zeit gekommen, ja. Du hast es angesprochen, Corona, gerade die ganze Weltsituation ist so im Umbruch und da ist gerade so viel Verunsicherung, dass wir wieder so ein bisschen zurückgehen, anstatt den Mut zu haben und zu gucken, okay, was braucht es jetzt eigentlich?
Also verstehe ich das richtig? Wir waren auf einem guten Weg, oder? Weil empathische Führung etc. Und dann kamen eben diese ganzen Einflüsse, so, die uns so ein bisschen... weiß ich nicht, ein bisschen durchgewirbelt haben. Mhm. Und dann hat sich wieder was verändert und das vielleicht nicht zum Positiven. Oder ist es ein Stillstand? Oder du sagst, es ist eher ein Rückschritt vielleicht. Ne? Es ist eher ein Rückschritt.
Ich weiß gar nicht, ob es ein Rückschritt ist, nur so eine, die Beobachtung, wir haben uns verändert, wir merken, wir wissen noch nicht genau die richtige Antwort und wir haben Angst und wir gehen zurück zu dem Alten. So, und ich weiß auch gar nicht, wenn wir vermeintlich vorwärts gegangen sind, ob das die richtige Lösung gewesen wäre. Mhm. Ja. Aber anstatt zu gucken, okay, wahrzunehmen, wir sind jetzt gerade verunsichert, was braucht es denn jetzt? Ja, es kann weder vielleicht das eine noch das andere, vielleicht ist es noch was ganz anderes. So, und das ist einfach nur, was ich wahrnehme. Und ich sage, wir müssen eigentlich immer wieder in dem Kontext überlegen, was ist eigentlich jetzt gerade förderlich? Und ich will einfach mal so aussprechen, ich glaube nicht, dass wir auf die jetzige Zeit mit etwas antworten können, was mal war. Sondern dass es vielleicht Teile davon sind, dass wir Teile von dem, was wir schon ausgebraucht haben und vielleicht Teile von was ganz anderem.
Mhm. Wer müsste denn bestimmen oder wer sollte denn vorgeben, wie gerade geführt werden sollte? Kann man das überhaupt so verallgemeinern? Wir können ja mal ins Unternehmen schauen. Also wer hat das Gespür dafür, wer darf das vorgeben oder kann man es überhaupt vorgeben? Ich kann es gar nicht so genau definieren, aber die Frage stellt sich mir, wenn wir sagen, da verändert sich was und man muss schauen, aber wer ist dieses Mann? Also wer muss schauen, ob das so richtig oder falsch ist?
Mhm. Also ich merke immer, ich arbeite ganz viel mit meinem Körper und als ich dieses Bermudes bestimmen, bei dem Wort bestimmen, hat sich bei mir innerlich zusammengezogen.
Ja.
Weil da ja die Annahme ist, einer weiß es, wie es richtig ist.
Mhm.
Und ich würde das mal wirklich zur Debatte stellen. Ja, und gibt es diese eine Wahrheit? Ich sage mal, wenn ich irgendwie mit Teams, mit Führungskräften spreche, sage ich immer, ich helfe euch gerne und ich gebe euch auch die nötigen Impulse, damit ihr eure Führung entwickeln könnt. Aber ich sage euch gleich, ich kann euch nicht sagen, was gute Führung ist. Und ich werde nicht sagen können, wenn du das, das und das machst, bist du eine gute Führungskraft. Weil dann würde ich mir anmaßen, dass ich diese Person bin, die bestimmen kann. Und es hat ja ganz viel mit dem System zu tun. Die Führung, die in einem System funktioniert, ja, und damit meine ich immer eine Organisation, muss nicht bei der anderen funktionieren. So, und da einfach zu gucken, was ist denn der Kontext, woher diese Organisation kommt? Welche Menschen arbeiten da eigentlich? In welchem Reifegrad, also in welchem Bewusstheit sind sie? Welche Bereitschaft, welche Befähigung ist überhaupt da? Ja, also wenn ich eine Organisation habe, wo ganz viele Menschen sind, die so Freiraum brauchen, die sehr selbstorganisiert arbeiten können, die sehr gut in Kommunikation auch geschult sind. Da kann ich vielleicht ganz viel Verantwortung abgeben und sozusagen wirklich in diese Teamorganisation geben. Wo ich, wenn ich vielleicht ein Team habe, was aus verunsicherten Menschen besteht, warum auch immer, ja, die brauchen vielleicht mehr Anleitungen, erstmal zu gucken, wie können wir eigentlich eine Sicherheit, eine Stabilität, vielleicht wie können wir auch erstmal eine psychologische Sicherheit aufbauen, was ja das nächste Buzzword so ist. Deshalb sage ich, es gibt nicht diese eine richtige, gute Führung. Jetzt könnte man vielleicht sagen, vielleicht bestimmt ist eine Person in der Organisation, die kennt ja auch die Organisation. Und auch da würde ich wieder fragen, kennt die Person wirklich die Organisation? Oder ja, weil wir auch immer wieder mit unserem Filter auf etwas schauen. So, das heißt, eigentlich muss es eine Gesamtantwort der Organisation sein. Wir müssen gucken und auch da ausprobieren, was funktioniert denn? Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir eine Klarheit haben, auch als Führungskraft. Was heißt eigentlich gute Führung für mich? Um damit dann in den Austausch mit dem Team zu gehen und da gemeinsam eine Führung zu finden.
Gilt das denn für alle Organisationen? Also ich meine, was wären jetzt die richtigen Fragen? Um ein Beispiel zu nennen, wenn ich mir jetzt so eine Notaufnahme vorstelle und man überlegt erstmal, wer wäre jetzt derjenige, der das tut? Also das ist wahrscheinlich schwierig, da so einen Konsens zu finden und dann auszuprobieren, wer das tut. Also wie kann ich die richtigen Fragen am richtigen Moment stellen? Wie mache ich das?
Also ich glaube natürlich, was in einer Organisation sein kann, dass wir ein Grundverständnis haben, ja, von Grundwerten. Mhm. Also wie wollen wir eigentlich den Menschen sehen? Das sollte nicht jede Führungskraft für sich selber ausmachen, weil wir ja auch eine Organisationskultur haben. So, und darüber sozusagen, was ist eigentlich für mich als Geschäftsführer, als Geschäftsführerin, ja, oder was ist für uns als Führungsteam Prinzipien, auf die wir Wert legen? Also ich sage auch immer, bestimmte Prinzipien sind mir wichtig, sonst arbeite ich mit der Organisation oder mit den Personen nicht. Und gleichzeitig aber diese Facetten sind ja auch entscheidend, weil wir Persönlichkeiten haben. Vielleicht kann ich ein Beispiel aus meiner eigenen Biografie nehmen. Jörg, du hast ja gesagt, ich war Lehrerin. Und wenn ihr euch mal selber an eure Lehrer erinnert, auch an gute Lehrkräfte, die haben alle nicht gleich geführt, weil das was mit der Persönlichkeit zu tun hat. Ja, und als ich noch Praktikantin war, ich war total erstaunt, da war eine für mich, die war so total dominant. So würde ich nie führen. Die SchülerInnen haben sie aber geliebt, weil da eine gute Beziehung war. So, da war die Prinzipien von Wertschätzung, von Augenhöhe da und trotzdem ein sehr klares, hierarchisches Führungskonzept. Ich glaube, so hätte ich nie führen können, weil meine Persönlichkeit ganz anders ist. Und wenn ich versucht hätte, diese Person nachzuahmen, wäre das gegen die Wand gelaufen.
Wärst du gescheitert,
so, klar. Ja? Und das finde ich ist wichtig, so zu gucken. Und ich glaube, deshalb dürfen wir auch nicht bestimmen. Weil dann würden wir sagen, alle Führungskräfte müssen gleich sein. Wir müssen ein Spielfeld abstecken und sagen, in diesem Rahmen, das ist mir wichtig. Ja, und das dürfen wir bestimmen. Weil ich kann sagen, diese Prinzipien sind mir in meiner Unternehmenskultur wichtig. Unternehmenskultur werden durch die Führungskräfte ganz stark mitgeprägt. So, und dann muss aber jede Führungskraft auch für sich gucken, was sind eigentlich meine Stärken, was ist eigentlich meine Persönlichkeit und wie kann ich die nutzen.
Würdest du denn sagen, dass sich quasi der Anspruch auf oder Anspruch an Führung jetzt verändert hat mit der Krisensituation? Also gibt es eine andere Erwartungshaltung als vor, na, sagen wir mal 3 Jahren, oder ist das quasi konstant gleich geblieben?
Ich glaube, das können wir nicht so ganz pauschal sagen. Und ich glaube, da ist immer, wie verstehen wir gerade Führung? Binden wir es noch sehr stark an dieses hierarchische System? Da ist eine Führungskraft, die eigentlich bestimmt. Und ich glaube, dann verstärken wir gerade diese Systeme. Vielleicht können wir es so sagen. Bei Corona habe ich ganz viele Aussagen erlebt. Ja, nee, also Online-Meetings, da funktioniert unsere Kommunikation nicht mehr. Ja, also das funktioniert nicht. Und da habe ich gesagt, ganz ehrlich, überlegt mal, ob es früher im Meetingraum anders war. Ich meine, Corona war nur ein Brennglas. Das hat das verstärkt, was es schon vorher war. Hatte ich einen guten Teamzusammenhalt und eine gute Kommunikationskultur, habe ich das in jedem Online-Meeting auch gesehen. Hatte ich vorher schon keine wertschätzende Kultur, hat es im Zoom-Raum, Teamraum oder wie auch immer auch nicht funktioniert. Und genauso haben wir das, glaube ich, jetzt. Ja, also da, wo noch sehr starke hierarchische Strukturen sind und ich oft dann sage, ja, aber da muss es ja die Führungskraft entscheiden. Ich glaube, das verstärken wir jetzt noch mehr, weil mehr Unsicherheit da ist. So, und da können wir dieses hoch zur Führungskraft gucken und ich ziehe mich zurück, noch viel, viel mehr verstärkt sehen. Und ich glaube, Organisationen, die sich in den letzten Jahren mehr hin zu Selbstorganisation, verteilter Führungsarbeit hinbewegt haben, ja, wo gar nicht mehr diese Führungskraft, dieses Hierarchische mit Macht gebunden ist, sondern eher so jemand, der das Team begleitet, dass das jetzt auch ein Potenzial ist, die nutzen und das mehr genutzt wird.
Ich würde gerne mal mit dir so ein bisschen so in deine Arbeitsweise reinschauen. Also du kommst jetzt zu den ganzen Unternehmen kennen, die kommen auf dich zu, weil sie sagen, okay, wir brauchen hier Veränderung. Irgendwas funktioniert hier nicht richtig. Kannst du uns helfen? Wie gehst du dann vor? Also wie findest du heraus, wie es um das Unternehmen bestellt ist und wie er zu einem Ziel kommt, wie vielleicht besser geführt wird, wie vielleicht eine Veränderung impulsiert werden kann, angestoßen werden kann? Wie gehst du da vor?
Jetzt verrate ich meine Geheimnisse. Nein. Also es gibt, glaube ich, eine Sache, die wir alle da mehr machen können, das ist zuhören. Und zuhören, um zu verstehen und nicht zuhören, um eine Antwort finden zu wollen. Was ich ganz oft wahrnehme ist, wir haben da ein Problem. So, wir haben jetzt das Problem schon erkannt und können wir jetzt mal die Lösung haben, ja? Und wo ich immer sage, das Problem ist erstmal nur das, was wir oben sehen. Und wir müssen erst einmal zuhören, Verständnis aufbauen und gucken, was ist noch da, was wir noch nicht wissen. Weil in der ersten Phase wird immer das erzählt, was wir schon sowieso kennen, wofür wir Bestätigung haben wollen. Wir müssen in die Tiefe gehen und gucken, okay, wenn wir das alles schon wissen und das uns erzählt haben, wenn jetzt noch Raum da ist, was kommt dann hoch? Ich mache zum Beispiel gerne auch so Übungen, wo 5 Minuten jemand erzählt und der andere hört 5 Minuten nur zu. Keine Rückfragen, keine Bestätigungen, kein Ja, so sehe ich es auch, sondern einer spricht und einer hört zu.
Das ist dann schon viel. Ne? 5 Minuten können lang sein.
Die können wahnsinnig. Und das was soll ich in 5 Minuten erzählen? Und ich sage immer, kein Problem, wenn du nach 2 Minuten eine Pause machst, du kannst auch schweigen. Das Einzige, der andere quatscht nicht rein in diesen 5 Minuten. Und das ist meistens, was wir da beobachten können, die ersten 2, 3 Minuten erzählen wir das, ja, was so Downloading, wir erzählen uns das, was wir schon alle wissen. Dann kommt eine Pause und dann überlegen wir, oh Gott, was sagen wir jetzt noch die nächsten 2 Minuten? Und dann kommen wir zu dem Kern. Und ich glaube, das ist im ganz Kleinen dieses, ja, was ist noch da, was wir noch nicht sehen? Und ich glaube, das müssen wir in all diesen Begleitungen machen, dass wir erstmal gucken, worum geht's eigentlich? Weil was ich wahrnehme ist, wir lieben den Shortcut, Problem zack zur Lösung. Und dann wundern wir uns, warum passt denn die Lösung nicht? Warum verändert die nichts? Ja, weil ich sage, weil wir gar nicht das Problem wirklich gelöst haben, sondern nur eine Facette davon. Das, was ich als erstes immer mache, ist erstmal wirklich Standortanalyse. Was ist da? Was sehen die Menschen? Was sagen die Menschen? Was fühlen die Menschen? So, und ich war heute auch in einem Team-Workshop und ich habe immer wieder so diesen Drang, ja, weil wir wollen natürlich auch schnell, wir wollen ja nicht, dass es schlecht ist, wir wollen schnell in die Lösung gehen und dann erstmal zu sagen, stopp, nehmt erstmal wahr, wie es ist, lasst es erstmal anerkennen. Ich glaube, wir haben verlernt, etwas auszuhalten. Und ich sage immer, wir müssen erstmal eine Spannung wirklich spüren und die wahrnehmen, wo ist denn, also ja, weil Spannung ist ja immer, es ist etwas und es könnte anders sein. So, wir müssen erstmal diese Spannung wirklich wahrnehmen und gucken, okay, wohin geht denn diese Spannung? Welches Potenzial ist überhaupt da? Und was ist denn dann der nächste richtige Schritt? So, das ist das, was ich mache. Erstmal zu sagen, Pausetaste im Lösungsmodus. Erstmal wahrnehmen.
Nun sagtest du vorhin, du bräuchte ein gewisses Menschbild, bevor du, anders, es muss ein gewisses Menschbild Deckung geben, damit du zusammenarbeiten kannst mit Mandanten, weiß nicht, Kunden, wie auch immer, also mit Organisation. Was sind denn die Ansprüche? Was würdest du sagen, was sind die Grundvoraussetzungen, dass man da überhaupt in Aktivität kommen kann?
Also mir ist immer der ganzheitliche Blick wichtig, ja, weil ich sage, wenn ihr mich bestellt, nur damit ich was optimiere und an der Schraube noch drehe und an der Schraube noch drehe, um sozusagen den Menschen vielleicht noch mehr auszufringen, nur es schön verpackt ist, dann bin ich die Falsche. Mir ist eine Offenheit wichtig, eine Ehrlichkeit. Und Transparenz. So, und vor allem eine Selbstverantwortung. Ja, also dass die Rollen ganz, ganz klar sind. Ich sage, ich bin als Coach da. Ich kann euch die richtigen Fragen stellen, ich kann euch Sachen spiegeln. Ich kann auch manchmal in die Beratung gehen, das mache ich dann aber ganz klar. Aber ihr seid diejenigen, die was umsetzen wollen. Und ich glaube, es braucht diese Bewusstheit und es braucht auch die Bereitschaft. Also ich will dieses Ja, ich will hören, weil sonst sage ich, wenn ihr nicht wirklich wollt, dann ist es verschenkte Energie auf beiden Seiten. Und da machen wir mehr kaputt, als wir wirklich ganz machen, klingt ja so, also ja, vielleicht eine Weiterentwicklung anregen können.
Führung beginnt innen. Klingt so ein bisschen wie LinkedIn-Post, ist wahrscheinlich auch ein guter.
Können wir mal testen.
Werden wir mal testen, genau. Aber was steckt wirklich so dahinter? Was sind so deine Gedanken dazu?
Also Simon hat mich ja eben gefragt, so was ist, sind meine Voraussetzungen zur Zusammenarbeit? Dann habe ich gesagt, ganzheitlich. Ich arbeite ganz viel mit dem integralen System, ja, wo ich sage, es gibt immer ein Innen und ein Außen und ein Ich und ein Wir. Wir und Innen ist die Kultur, Werte und Innen und Ich ist ganz viel Mindset, Glaubenssätze, ja. Und das andere ist sozusagen im Außen Verhalten und dann Strukturen und Prozesse. Und was ich wahrnehme in Führung, ist, dass wir ganz viel gucken, oh, wie müssen wir nochmal an den Meetingprozess oder wie müssen wir nochmal Standards schaffen oder Schnittstellen. So, und dann wundern wir uns, dass es nicht funktioniert. Und ich sage immer, wenn wir nicht das Mindset, die entsprechende Haltung haben, funktioniert das nicht. Und was ich wahrnehme, ist, dass wir ganz viel zu dieser, also ja, das Modell, das integrale Modell ist von Ken Wilber, so der hat so 4 Quadranten, und dass wir ganz viel auf der rechten Seite, auf diesen Strukturen und so, weil das schön greifbar ist. Ja, also Maßnahmen definieren, oh, alles super, ja, was heißt das jetzt konkret? Und dieses, aber innen, das können wir manchmal schlecht greifen, aber ich sag immer, wenn wir das nicht haben und wenn wir auch da nicht eine Balance haben, dann funktioniert es nicht. Und deshalb sage ich mal, Führung beginnt innen, weil wir das erstmal, glaube ich, nachholen müssen. Wir müssen erstmal Selbstreflexion, ja, was ist denn da für ein Gefühl bei mir? Warum löst denn sich das aus? Welches Bedürfnis habe ich? Und dann können wir das gerne in Strukturen und Prozesse übersetzen. Aber erstmal dort zu starten.
Also glaubst du, dass man Veränderungen mehr übers Innen oder mehr übers Außen anstoßen kann?
Beides.
Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut.
Charmant geantwortet, oder?
Ja. Naja, aber mein Gedanke, deswegen die Frage ist, das Mindset eines Menschen zu ändern als Organisation ist, Klammer auf, ohne Gewalt, Anwendung oder sonstigen Quatsch, ja eigentlich grundsätzlich nicht möglich. Nein, das ist ja das, was du schon gesagt hast. Du hast eine gewisse Prägung, eine gewisse Erziehung und so weiter. Ich glaube, dass so Veränderungen, Kulturveränderungen, sofern das überhaupt direkt möglich ist, über eine Veränderung der Rahmenbedingungen schaffst. Als Organisation. Wenn du dich selber verändern möchtest, ist es vielleicht nochmal anders. Wenn du jetzt sagst, von mir aus, wir reden über Werte, es werden neue Werte integriert oder sie sollen integriert werden. Man hat irgendwie ausgearbeitet in großen Gruppen und auf einmal sind wir mutig oder auf einmal wertschätzend. Die lachen sie ja alle kaputt, wenn das auf einmal auf den Tassen draufsteht. Das hat ja wenig Wirkung. Was aber eine Wirkung hat, ist, wenn ich sage, wir bauen uns jetzt mehr Vertrauen, nehmen wir das mal als von mir aus Wert, dass ich dann nicht unterschreiben muss, wenn ich bei meinem Vorgesetzten, wenn ich mir einen Kugelschreiber bestellen möchte oder einen dritten Bildschirm, wenn ich ITler bin, sondern wenn wir Vertrauen leben möchten, dann lass doch den ITler den dritten Monitor bestellen. Der wird schon wissen, ob er den braucht oder nicht. Dann lass dieses Webinar besuchen, dann lass auf diesen Kongress gehen, der wird schon wissen, auch wenn er ein paar hundert oder ein paar tausend Euro kostet. Deswegen meine ich glaube, über Rahmenbedingungen kriegst du Veränderungen manchmal besser angestoßen, als wenn du versuchst, über das Mindset zu gehen.
Diese Episode präsentiert Ihnen die Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Datenintelligenz, punktgenaue Analysen, individuelle Kulturentwicklungsprozesse und kluge Kampagnen. Das lässt sie verlässlich planen und als Arbeitgeber strahlen.
Dann frage ich mal euch, wodurch hat sich bei euch manchmal eine Haltung verändert?
Ich glaube, viel durch Äußeres. Glaube ich, durch Umstände. Ob die jetzt positiv oder negativ waren, sei dahingestellt. Aber ich glaube durch Umstände. Spontane Antwort. Ich habe mir die Frage selber noch gar nicht gestellt. Danke dafür.
Also da ist was euch schwierig, muss ich ganz klar sagen. Ich sehe das ein bisschen anders. Weil tatsächlich muss ich sagen, bei mir die allermeisten Dinge über Mindset laufen und über die Dinge, die ich irgendwann mal entschieden habe oder nicht. Da waren die Rahmenbedingungen sicher wichtig und hilfreich, weil ganz ohne Rahmenbedingungen geht es ja nicht. Also die muss man ja irgendwie haben, sonst wird es schwierig. Aber wenn ich mal diese beiden Punkte oder die beiden Faktoren gegenüberstellen würde, intrinsische und extrinsische Motivation, würde ich sagen, langfristig würde ich hauptsächlich intrinsisch motiviert sein. Wenn die extrinsische ja da ist, aber irgendwie nicht passt, dann funktioniert es auf Dauer nicht. Aber nicht hundertprozentig. Es gibt durchaus extrinsische Punkte, die sehr gut funktionieren, muss ich jetzt so auch zugeben. Aber den Anspruch oder den Anstoß, das würde immer von innen erstmal kommen.
Aber.
Bei mir.
Aber. Wir sagen ja nicht aber, was sagen wir?
Und gleichzeitig.
Und gleichzeitig, Simon, ist es doch so, dass manch ein Künstler, wie auch immer, seine Motivation ja daraus zieht, dass er vielleicht früher die Anerkennung familiär, von seinem Umfeld, in der Schule und so weiter nicht erhalten hat. Dadurch kann Motivation entstehen. Also kommt sie ja doch wieder oder ist impulsiert, das meinte ich vorhin mit positiv oder negativ, durch das Äußere. Oftmals halt auch irgendwo der Familie wahrscheinlich verankert. Das weißt du oder wisst ihr wahrscheinlich deutlich besser.
Man sagt ja so in der Erziehungswissenschaft, es gibt so drei Faktoren, kann man sagen. Es gibt so die irgendwie genetisch kommen, die kommen aus dem Nichts, sage ich erstmal. Die sind einfach irgendwie da. Dann gibt es die erzogen werden. Das ist der Rahmen. Und dann gibt es diejenigen, die irgendwie aus mir selbst kommen. Das muss nicht heißen, dass es 33,3% sind. Das ist bei jedem so ein bisschen anders verteilt. Aber diese drei Wirkmechanismen, die kennt man. Was jetzt der Punkt ist? Weil einige Sachen kommen aus dem Nichts. Manche Begabung ist einfach da. Es gibt Kinder, die setzen sich hin und können das. Das ist einfach so. Das kann man jetzt nicht erzeugen. Aber wie gesagt, wie das bei jedem verteilt ist, das ist ein Unterschied. Das hat natürlich garantiert mit Erfahrungen zu tun und mit der Lebensgeschichte, mit der Biografie, Bibliografie, dem Umfeld. Und deswegen bin ich vorsichtig. Wenn du natürlich jemand Leute hast, die mit ihrem Mindset anstecken, ich nehme zum Beispiel eine Fußballmannschaft und du hast da jemanden, der richtig zieht, dann ist es nur noch die gleiche Mannschaft. Das ist der gleiche Platz und vielleicht die gleichen Schuhe. Aber auf einmal gibt es da jemanden, dessen Mindset einfach ansteckend ist. Jetzt kann man darüber streiten, ob das dann Rahmen ist oder ob das Mindset ist. Gut, okay, natürlich ist auch irgendwie wieder Rahmen, weil es wirkt ja. Das sind ja quasi Sachen, die aufeinander wirken. Aber ich könnte das nicht so eindeutig beurteilen.
Hier, Granit Xhaka. Und jetzt, wir kommen gleich wieder auf deine Frage zurück, Romy. Aber Granit Xhaka, extrem guter Fußballer, der hat von seinem Vater, habe ich vor kurzem erst gelesen, noch nie ein Lob bekommen. Er ist ein unglaublicher Spieler, aber sein Vater hat noch nie gesagt, dass er wirklich ein gutes Spiel geliefert hat. Ganz im Gegenteil. Das ist wiederum seine Motivation, dass er jedes Mal wieder Vollgas gibt. Das dann nebenbei, weil du kurz in der Fußballwelt warst. Aber Romy, hast du denn die Antwort bekommen, die du dir gewünscht hast? Oder?
Ich habe mir keine gewünscht. Ich wollte mit euch in den Austausch gehen.
Der war da.
Und das, also ja, auch die ZuhörerInnen vielleicht mal für sich überlegen, okay, durch welche Impulse habe ich mich eigentlich weiterentwickelt? Und ich glaube, dass es eine Irritation braucht. Und das kann eine Irritation sein, wo ich merke, da sind Muster. Ja, und das kann über eine Selbstreflexion sein. Also wenn ich mit Führungskräften arbeite, wir fangen immer mit der Selbstführung an und ich sage erstmal, mal dir mal dein Lebenspanorama auf und guck dir mal von oben an, in welchen Lebensphasen warst du eigentlich erfüllt und wo warst du weniger erfüllt und woran lag das vielleicht? Was hast du da auch über dich selbst gedacht? Ja, und das, was du jetzt von dem Fußballer gesagt hast, ich kenne mich da immer in der Sportwelt bei Fußball nicht so aus, ja, ist ja auch einfach dies vielleicht zu erkennen, was ist denn mein Antrieb? Und was möchte ich eigentlich glauben und welche Story möchte ich mir jedes Mal erzählen? So, und ich glaube, wir können Mindset-Arbeit auch in Organisationen machen, wenn wir Raum für Selbstreflexion geben und wenn wir die Anreize schaffen. Und das muss nicht über, wir machen die Rahmenbedingungen anders und da gehe ich mit, ja, wir können damit auch unterstützen. Und gleichzeitig können wir gezielt sagen, wir gehen über Coaching-Impulse, über Spiegeln, über Reflexionen. Ich gebe dir mal einen Raum, dass du über dich selbst nachdenkst. Und ganz ehrlich, es soll sich mal jeder fragen, wie oft nehmen wir uns selbst die Zeit, über uns selbst nachzudenken. Weil wir sind ganz oft im Doing. Und ich sage, die größte Kunst des Führens ist es, dass wir ständig einen Wechsel zwischen Being nämlich in der Selbstwahrnehmung sind und zum Doing schaffen. Und ich glaube, dass das auch die Momente sind, wo wir am Mindset, ich finde, arbeiten klingt immer so, ja, aber wo wir Mindset reflektieren können und unsere eigenen Filter und unsere eigenen Kontexte auch erkennen. Weil wir bewerten immer, wir nehmen was wahr und sofort bewerten wir es. Und dafür mehr Bewusstsein zu bekommen, das ist für mich auch Haltung.
Jetzt gibt es bestimmt Führungskräfte, die sagen, ich habe gar keine Zeit, bei mir selbst anzufangen. Ich muss ja führen oder stecke im Operativen. Ich habe nur 20% laut Arbeitsvertrag meiner Zeit für Führung. Da habe ich keine Zeit mehr dafür. Was sagst du denen denn?
Ich habe heute so ein richtig schönes klassisches Beispiel dafür gesehen. Ich hatte heute einen Teamworkshop. So, und die haben gesagt, ja, wir wollten das dann auch mal machen, dass wir uns gegenseitig hospitieren und dass wir es verstehen. Aber bisher hatten wir noch nicht die Zeit, deshalb muss das nach hinten geschoben sein. Und dann habe ich gesagt, wozu wollt ihr das machen? Ja, dann verstehen wir uns besser und haben dann mehr Akzeptanz und Toleranz. Ich sage, was ist das Ziel? Ja, dass dann nicht mehr so viele Konflikte in der Zusammenarbeit sind. Ich sage, okay, wenn ihr das jetzt macht, das heißt, eure Zusammenarbeit verbessert sich dann. Ich so, wie viel eures Potenzials schöpft ihr jetzt aus? Wie viel könntet ihr dann ausschöpfen? Und wie viel Zeitinvestition ist es? Und das ist immer, wir machen so eine Milchmädchenrechnung. Ja, ich habe jetzt nicht diese 2 Stunden, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen. Wenn wir dann aber gucken, welchen langfristigen Effekt das hätte, wenn ich ja in die Selbstführung gehe, das heißt nämlich mein Denken, mein Fühlen und mein Handeln zu reflektieren und sozusagen zusammenzubringen und bewusst damit dann zu handeln. Was ist, wenn ich da was verändere? Was ist denn das langfristig? Ja, und wir müssen, sagen wir mal, manchmal müssen wir es schaffen, vor die Welle zu kommen, damit wir dann auf der Welle mitsurfen können. Es gibt immer diesen einen Moment, wo wir raus aus dem operativen Hamsterrad kommen müssen, wo wir in diese Reflexion kommen. Aber dann werden wir relativ schnell sozusagen die Früchte davon ernten. Und deshalb sage ich, ja, ich weiß es. Ich kenne das auch. Ich bin auch ab und zu in diesem Hamsterrad. Aber du kannst ja das gerne weiterhin sagen. Aber dann akzeptiere die Konsequenzen. Oder entscheide dich. Und das ist dieses, ja, Simon, du hattest gefragt, mit wem arbeite ich zusammen? Hm. Wenn ich ja, ich will, dann tu es auch. Hm. Weil also dafür bin ich einfach zu gut bezahlt. Und wenn ich dir dann immer wieder die gleiche Leier erzähle und es verändert sich nichts. Ja, also und deshalb sage ich immer, ja, wir müssen dann irgendwann die Konsequenzen ziehen. Und wir haben kein Zeitproblem, wir haben ein Prioritätenproblem.
Mhm. Beziehungsweise wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Das kommt auch noch dazu. Das ist wahrscheinlich ähnlich das, was du...
Und was ich halt so, ich hatte mal auf dem Vision Board von mir geklebt, so ein ganz großes Yes. Also es waren so große Buchstaben. Und wenn du da reingeguckt hast, waren das ganz kleine No's. Und für mich war das so, ja, wenn ich zu etwas Ja sage, muss ich zu vielem anderen Nein sagen. Also wenn ich an mir selbst arbeiten möchte und an meinem Team arbeiten möchte, dann muss ich zu anderen Dingen Nein sagen. Und wenn ich da Ja sage, sage ich damit automatisch Nein zu dem anderen.
Und das ist ein tolles Bild. Das ist ein tolles Bild. Kannte ich noch nicht. Danke dafür. Finde ich gut.
Und das Schöne ist, ich sehe das immer so vor mir, weil ich ja jeden Morgen, als ich damals das Vision Board hatte, das war gegenüber von meinem Bett. Das war damals, als ich in die Selbstständigkeit eingestiegen bin, wo ich mir gesagt habe, okay, wenn du zu allem Ja sagst, sagst du letztendlich Nein zu dir. Und es ist auch okay. Ich will jetzt nicht hier so klingen, die jetzt alle Moral und hier so. Ich mache auch manchmal Sachen, wo ich sage, ich bin voll im Operativen gefangen. Aber sich bewusst zu machen und zu sagen, ja, es ist eine Entscheidung. Und ich weiß das jetzt, dass ich bewusst das 2 Monate so durchziehe, aber ich habe es entschieden und es ist kein Automatismus. Und das ist für mich ein großer Unterschied.
Was sind denn die wichtigsten Fragen, die sich jede Führungskraft regelmäßig stellen sollte?
Die allererste Frage, die wir uns stellen sollten und die wir uns dann auch immer wieder stellen sollten, ist,
weshalb... Wo ist Romy? Wo ist Romy? Wo ist Romy?
die darf dann irgendwann kommen. Weshalb bin ich Führungskraft geworden? Weil oft werden wir Führungskraft, weil da ist jetzt eine Position frei und ich bin fachlich irgendwie gut oder es ist jetzt ein guter Karriereschritt. Und auch da ist dieses Ja, ich will und sich bewusst zu machen, was will ich eigentlich als Führungskraft erreichen? Und wozu habe ich vielleicht diesen Titel auch mal übernommen und mache ich das eigentlich? Ja, das hat mich ganz viel mit unserem Purpose zu tun. Und ich sage immer, es kostet uns Energie, wenn wir gegen unseren Purpose arbeiten. Und sich die Frage immer wieder zu stellen, wozu bin ich eigentlich Führungskraft geworden und tue ich das jetzt eigentlich? Wenn ich eine Frage mitgeben sollte, dann ist es die. Mhm. Und das empfehle ich all meinen Führungskräften. Ich mache das auch jedes Quartal. Ich mache eine Standortanalyse, einen Fokuscheck. Ich sage mal, Führungskraft heißt nicht nur, dass wir eine Säule von Arbeit haben, sondern wir sollten uns gucken, was sind meine wichtigsten Lebensbereiche, die mich als Mensch ganzheitlich erfüllen. Weil wenn ich was habe, was mir total wichtig ist und das wegbricht, wird sich das auch in der Arbeit zeigen. Und ich merke bei vielen Führungskräften, wenn ich frage, so was sind eigentlich die 5, 6 wichtigsten Lebensbereiche? Und das kann ja Abenteuer sein, Spiritualität, also es ist gar nicht nur so Familie und so, sondern es können auch so weitere Begriffe sein. Es kann Ehrenamt sein, das kann, ich habe regelmäßig meine Me-Time, so, und dass man sich mal jeder überlegt, was sind eigentlich die 5 bis 6 wichtigsten Lebensbereiche für mich, die ich im Blick behalten sollte. Und da regelmäßig mal, ich sage immer auf einer Skala von 0 bis 100 Erfüllung zu gucken, wie erfüllt ist das gerade. Und gar nicht mit dem Anspruch, sind alle Säulen 100 erfüllt, aber habe ich eine Balance oder merke ich, dass vielleicht eine Säule immer zu wenig ist. Und ich mache das auch manchmal, dass ich da gerne 5 oder 6 Wassergläser hinstelle und dann gebe ich ein Glas volles Wasser und sage, wie teilst du deine Energie eigentlich auf diese Lebensbereiche auf? Und wichtig, wir haben keinen Wasserschlauch, der unendlich ist, weil unsere Energie ist auch endlich. So, und das finde ich ist einfach wichtig, damit wir weiterhin als Mensch existieren. Wir sind keine Maschinen, wir sind ja keine Roboter. Und das ist gut. Und dass wir das auch noch im Blick haben. Weil vor allem, wenn wir neu als Führungskraft wären, wir haben ganz oft einen eigenen hohen Anspruch an uns selbst und vergessen dann andere wichtige Bereiche. Und die brauchen wir, damit wir aber Energie dafür haben für diese Rolle. So, das sind die 2 Sachen, wo ich sage, die solltet ihr euch regelmäßig angucken. Und die dürfen sich alle angucken, weil ich sage, letztendlich übernehmen wir alle Leadership in der Gesellschaft.
Die Gesellschaft ist ein gutes Stichwort. Das gibt es ja erst derzeit, egal welcher Couleur, nebenbei gesagt, ein Riesenthema, was durch alle Pressen geht. Und zwar angeblich würden ja Politiker nicht führen. Kannst du erklären, wie das zustande kommt? Oder ist das richtig, diese Wahrnehmung? Oder das geht jetzt nicht um eine bestimmte politische Richtung, das ist ja generell overall, das ist halt so die Meinung.
Jetzt kann ich eigentlich nur aufs Glatteis kommen und ausrutschen.
Muss keine praktischen Beispiele, deswegen sage ich, es geht jetzt nicht um bestimmte Bereiche.
Sagen wir es mal so, ich würde glaube ich auch nie in die Politik gehen wollen und führen, weil ich glaube, wir können dort alle nur was falsch machen. Und vielleicht kann ich ein schönes Beispiel nehmen. Wir hatten vorhin schon mal das Fußballbeispiel. Wenn wir an die EM oder WM denken, es gibt immer 80 Millionen, die den besten Fußballtrainerjob machen könnten. Das macht nur einer, aber der kann, egal wie er es macht, macht das immer falsch. Ja, und die anderen meinen, sie haben alle die Expertise. Genauso ist es mit Lehrkräften. Alle meinen, sie wissen, weil sie selber Schule erlebt haben, wie man 25 oder 30 Kinder gut führen kann. Und wenn ich aber immer gehört habe, oh, du hast ja so einen tollen Job, du musst hast so viele Ferien und hast mittagsfrei. Und immer wenn ich gesagt habe, du, dann geh du noch in die Klasse. Nee, also das tue ich mir ja nicht an. Ja. Und ich glaube auch in der Politik, und deshalb habe ich gesagt, ich kann da nur aufs Glatteis kommen. Das ist ein wahnsinnig anspruchsvoller Job in Richtung Führung. Weil so viele Menschen mitreden und da sind so viele Perspektiven und ich glaube, was es da braucht, ist Mut bei der eigenen Stimme zu bleiben und das ist, was ich unseren PolitikerInnen mehr wünsche tatsächlich, weil das sage ich auch Führungskräften, ja, wir versuchen uns irgendwie immer allen irgendwie das Recht zu machen, weil wir von allen irgendwie everybody's darling sein wollen. Und es ist auch jetzt, nehme ich das so in der Politik irgendwie wahr, möglichst viele abholen. Nur wenn wir eigentlich nicht mehr eine klare Linie haben, sind wir auch nicht mehr greifbar. Eine Ehrlichkeit und eine Klarheit ist das, was es in Führung braucht. Und das kann ich zumindest sagen, das sehe ich gerade in Politik nicht mehr. Weil irgendwie glaube ich so dieses, wir wollen die große Masse mitnehmen. Und da ist glaube ich so ein Missverständnis drin, dass es nicht mit ich rede allem was nach, anstatt zu sagen, ich bleibe authentisch bei mir.
Okay, vielen Dank.
Irgendjemand hat doch in den letzten Jahren gesagt, die Führung bestellt bekommt sie. Apropos Politik. Aber mich würde noch ein anderer, ich glaube, dein Motto würde mich nochmal interessieren. Das lautet ja starkes Ich, starkes Team, starke Gesellschaft. Klingt gut, ich habe eine Idee, was du damit meinst. Aber hau einfach nochmal raus. Was meinst du? damit? Was ist hier dein Ansatz oder vielleicht dein Anliegen sogar?
Mhm. Also wenn wir sozusagen in Führungsentwicklung und Organisationsentwicklung gucken, haben wir oft diesen Dreiklang von Selbstführung, Teamführung, Organisationsführung. Ja, guckt in jedes Führungskräfteentwicklungsprogramm. Wenn das gut ist, meine ich, sind da diese Schritte drin. Weil wir bei uns selbst anfangen müssen, dann gucken wir das Team an und dann gucken wir die Organisation an. Und dadurch, dass ich ja in Schule gearbeitet habe und auch im Unternehmen gearbeitet habe, habe ich gesagt, eigentlich darf unser Blick nicht bei der Organisation aufhören. Weil wir machen alles nicht zum Selbstzweck. Wozu machen wir es eigentlich? Um unsere Gesellschaft zu stärken. Ja, um unseren nachfolgenden Generationen was Gutes hoffentlich zurückzulassen, auf was sie wieder aufbauen können. Und ich sage, wenn wir an der Organisation aufhören, denken wir trotzdem noch in wir und die anderen. Und ich glaube, das ist das Problem, was wir im Moment haben, dass wir ganz stark in diesen Trennungen sind und dass es mehr braucht von dem ich, mein Team und dann denke ich auf die Gesellschaft. Ja, wie wirken wir eigentlich als Organisation in der Gesellschaft? Und da auch immer in diesem Blick von People, Planet, Profit, sag immer, wenn wir was machen, darf es nicht nur auf den Profit einzahlen, sondern wir müssen auch den Planet und die People im Blick haben.
Würdest du sagen, dass der das Thema, dass es Gruppen gab, die letzte Zeit das Thema Planet etwas übertrieben haben? Das gibt ja die Meinung.
Magst du das weiter ausführen?
Naja, ich sag mal so, es gibt ja dieses Dreieck, was du da an, diese drei Ps, die du angeführt hast. Und nun gibt es ja welche, die. Also ich sag mal so, das typische Feindbild, was man gerne aufmalt, ist ja am besten noch der Investmentbanker. Hat zwar selten einen getroffen, aber das ist so das Feindbild. Weiß doch keiner, was die tun, aber egal. Das sind so, die sitzen bestimmt irgendwo in New York und verdienen unfassbar viel Geld und machen alle Leute arm und lassen Menschen verhungern. Das ist so, das ist Profit, ne? Also richtig, wie man es hat. Am besten Donald Trump, das ist Profit. Dass der wenig Profit macht, egal, aber es ist so. Das ist so das Bild, was man quasi an die Wand malen würde für die Dartpfeile. Wenn man jetzt, sagen wir mal, People ganz nach vorne stellen würde, da sind wir wahrscheinlich, gute Frage, im sozialen Arbeitsbereich sehr stark konnotiert in Teilen. Nur bei den praktischen Menschen draußen schon, jetzt nicht bei den Funktionären, nicht bei der Caritas-Leitung, das ist klar, aber quasi da draußen an der Front schon. Und wenn ich mir das Planet angucke und sehe mir jetzt beispielsweise die Argumentation, wir hatten vor einiger Zeit, ich werde den Namen nicht sagen können, einen Unternehmenskontext mit einer großen Firma im Baubereich, also eine sehr große Firma im Baubereich, die sagte uns total verzweifelt, die PR-Managerin, mit den Leuten kann ich nicht reden, es geht nicht. Ich habe es versucht, es ist nicht möglich. Also sie, alles, was man tat, war nicht möglich und das waren Menschen, die ganz klar das Thema Planet nach vorne stellten. Jetzt die Frage, ist da generell derzeit deiner Wahrnehmung etwas, sagen wir mal, in etwas zu extrem Ausschlägen in alle Richtungen, dass man sagt, jeder will seins durchbringen und in der Mitte ist es schwierig, was zu finden? Oder wie nimmst du das wahr?
Also erstmal sage ich so, wie viel ist von dem Planet wirklich Planet und aus der Motivation heraus oder ich muss irgendwelche Nachhaltigkeitsziele erreichen, also mache ich das. Also auch da ist wieder die Haltung entscheidend.
Ich war ja bei der letzten Generation und so, also die haben den Planet schon ziemlich weit vorne.
Ja, also das aber auch, ja, wenn wir Unternehmen uns angucken, da gibt es so viel Greenwashing so, ja, okay, und so klar. Weiter. Ja, ja klar, also deshalb immer gucken, wie viel ist in dem Planet wirklich Planet drinne. Und aus welcher Haltung heraus ist es? Ist es, weil ich wirklich was für die Gesellschaft tun möchte oder ist es manchmal auch ein Ego-getriebenes? Da müssen wir auch immer unterscheiden. Und ich sage immer, wenn wir in einem Bereich einzahlen, ist es wichtig, dass wir damit den anderen nicht schädigen. So, okay. Ja? Und wenn du so sagst, so letzte Generation und sie das in den Blick nehmen, schädigen sie aber vielleicht in anderen Bereichen etwas. Und dann auch dann ist das Verhalten quasi fragwürdig. Und ich sage auch immer, wir müssen alles im Blick haben. Weil eine Organisation, die ihre MitarbeiterInnen in den Mittelpunkt stellt, nachhaltig arbeitet und guckt so, wie können wir eigentlich eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung übernehmen, aber letztendlich unterm Strich keine schwarzen Zahlen schreibt, ist auch keine gute Organisation, denn sie wird irgendwann zu Ende sein und dann kann sie auch nicht wirken. Also was ich immer ganz viel wahrnehme, ist auch, dass wir über den Leistungsbegriff so diskutieren. Ich sage, das ist der falsche Begriff. Wir müssen über Impact diskutieren. Okay. So, und wenn ich ganz viel Profit mache, aber Schäden in unserer Umwelt hinterlasse, habe ich keinen guten Impact. So, und wenn ich mich total engagiere, aber letztendlich dieses Arbeit nicht effizient ist und ich nicht langfristig das aufrechterhalten kann, habe ich auch keinen Impact.
Okay, verstehe.
Also, liebe Romy, dieses Interview haben wir auch zum Selbstzweck gemacht. Aber auch für unsere treuen Hörerinnen und Hörer und somit auch für die Gesellschaft. Und ich glaube, wir haben keinen geschadet. Das ist das Schöne. Was ich vorhin im Intro leider vergessen habe, Simon, das ist mir vorhin erst aufgefallen, wir befinden uns in unserer 40. Episode, also ein kleines Mini-Jubiläum, das wir heute mit dir, liebe Romy, bestreiten durften. Ganz lieben Dank dafür. Es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Schöne Erkenntnisse dabei, schöne Denkanregungen. Ja, ganz lieben Dank.
Ja, vielen Dank.
Dann danke ich euch auch vor allem, dass ich in der 40. Folge dabei sein durfte, weil ich bin ja immer so jemand, ich liebe immer besondere Zahlen. Als Mathematikerin mag ich es immer, wenn welche so 22 oder was Rundes ist. Ist also noch eine doppelte Freude jetzt bei mir.
Sehr gut, das freut uns umso mehr. Alles Gute, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Einen wunderschönen Abend noch.
Das wünsche ich euch auch.
Dankeschön.
Diese Episode wurde Ihnen präsentiert von der Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Mehr über uns finden Sie unter www.vonvorteil.de.